Hier ist CB-Funk, der Computer des Podcasts. Herzlich willkommen zur 164. Episode 2.0 mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hi, hallo Jan.
2.0, letzte Woche ging einiges daneben. Eigentlich nur eine Sache, da sprechen wir gleich drüber. Worüber wir heute auch noch sprechen, sind erste technische Eindrücke zu Pragmata, das auf der gleichen Engine basiert wie Resident Evil Requiem. Glaubhaften und wilden, wahrscheinlich falschen Gerüchten zu 9 GB Grafikkarten von Nvidia. Und wir wollen uns heute mal wieder der Sonntagsfrage widmen, haben ein bisschen mehr Zeit dafür eingeplant. Ja, eurer Gaming-PC-Ausstattung widmen wir uns zum Abschluss. Lass uns anfangen. Auf geht's. Fabian, ganz zum Anfang, es tut mir leid. Es war eingeplant, dass du letzte Woche mit Max einen schönen Podcast aufnimmst. Ihr habt den Podcast aufgenommen. Ich war unterwegs, nennen wir es Urlaub, mit der Familie. Hab erst 2 Tage später in die Aufnahme gucken können und euch dann mitteilen müssen. Da ist was schiefgelaufen. Bei Max fehlt eine halbe Stunde.
Du ist ja nicht so, dass du was dafür könntest. Nein. Und Max kann natürlich auch nichts dafür. Die blöde Technik kann was dafür.
Ja. Ja, also wir nutzen jetzt ja seit mittlerweile fast 2 Jahren, würde ich sagen, diese schöne Online-Recording-Plattform und toi, 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 ja, Holztisch, wahrscheinlich schlägt sie uns direkt gleich auch wieder die Beine unter dem Boden.
Das Klopfen auf den Tisch hat wahrscheinlich zu einem wackelnden PC geführt und die Software.
Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Es war jetzt auch nicht übers Wochenende mal eben noch möglich, dass ihr die Episode beendet. Aber wir sagen niemals nie, vielleicht erscheint sie ja noch zu Ende diskutiert. Um Spiele ging es. Ein großer Ausritt über was war, was kommt, was wird.
Dieses Jahr, ja.
Ja, und deswegen reden wir auch heute direkt über ein weiteres Spiel, das möglicherweise letzte Woche schon Thema gewesen ist.
Nee, das hat mir nämlich Max noch nach der Aufnahme geschrieben dann, als er noch nicht wusste, welches Unheil uns droht technisch. Oh nein, wir haben Pragmata vergessen.
Ja.
Das stand so kurz vor der Tür, dass wir es bei unserem Blick zurück übersehen haben und auch beim Blick in die Zukunft dann zu weit nach vorne geschaut haben.
Also jetzt Pragmata von Capcom. Und Capcom alleine ist ja erstmal, lässt aufhorchen. Oder darf man das so sagen? Muss man das so sagen? Kann man das so sagen? Oder sollte man
du darfst gerne für dich sprechen.
Mich lässt Capcom aufhorchen. Aber auch, weil sie ja erst neulich mit Resident Evil Requiem ein tolles Spiel abgeliefert haben.
Das kam gut an. Das war technisch überzeugend, das war inhaltlich überzeugend, das hat Spaß gemacht.
Und das ist 4 Wochen her? 5 Wochen her? Das ist ja wirklich Schlag auf Schlag. Und jetzt gibt es Pragmata und das basiert auf der gleichen Engine.
Bisschen länger.
Ist es schon? Also gefühlt haben wir es neulich
mal. Ende Februar.
Okay, na siehst du, die Zeit verrinnt. Bald ist Nikolaus. So, mal wieder das Stichwort gedroppt hier. Ja, auf jeden Fall, jetzt gibt es Pragmata, beziehungsweise wird es geben ab Donnerstag. Wir nehmen auf Mittwochmittag. Aber Auserwählte, wir gehörten dazu. Manchmal wird man auserwählt, manchmal wird man nicht auserwählt. Behaltet diesen Gedanken. Das ist
keine Berufung, auserwählt zu sein.
Ja,
ne?
Behaltet diesen Gedanken mal im Hinterkopf. Durften wir, aka Wolfgang, schon am Montagnachmittag einen ersten Blick auf die Technik werfen. Und der hat auch wieder losgelegt Ende letzter Woche. Und dann hieß es plötzlich, ach Moment mal, was ist denn jetzt eigentlich? Ach, NDA, da müssen wir nochmal gucken. Und das war wirklich ein Hin und Her, weil erst gingen wir davon aus, dass Wolfgang seinen Techniktest, weil das Review-Embargo am Montagnachmittag gefallen ist, vollständig veröffentlichen kann. Mhm. Und dann haben wir plötzlich ein Dokument bekommen, so eine Tabelle, verschiedene Farben, verschiedene Tage, verschiedene Zeitpunkte, wo man dann erstmal daraus hervorgelesen hat, irgendwie so PC-Technik erst am Donnerstag, wenn das Spiel rauskommt. Wie, was denn das? Also, warum haben wir dann überhaupt Key bekommen? Und ja, dann wurde hinter den Kulissen, war wohl eine Capcom-Sache, keine Nvidia-Sache, die waren da aber auch involviert, weil es ja ein riesen Nvidia-Titel, der jetzt ja auch wieder als Bundle mit Lass mich nachgucken, ab 5070 oder ab 5070 Ti, irgendwie sowas. Hast du es gerade im Kopf? Ich will ja keinen Quatsch erzählen.
Nee, also mach mal weiter.
Ja, du suchst für mich, Dankeschön, mein KI-Agent Fabian. Also lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende durften wir dann von dem, was Wolfgang bis dahin gemacht hatte, wie alle anderen auch, die sich die PC-Version angesehen hatten, unter anderem dann auch zum Beispiel PC Games Hardware, nur einen kleinen Einblick erstmal geben, insbesondere mit Blick auf Path Tracing, Ray Tracing und Raster-Grafik, aber dafür nur eine Grafikkarte verwenden, was konsequenterweise, wenn man auch Path Tracing sich angucken wollte, eine GeForce war, wo man dann am Ende doch wieder nicht so richtig weiß, wer hat denn jetzt die NDA-Bedingungen gemacht? War es Capcom oder hintenrum dann doch Nvidia, die sicherstellen wollten, dass auf jeden Fall erstmal nur Path Tracing mit GeForce, weil es nur da geht. Also es soll nur GeForce ein Thema sein. Wir wissen es nicht. Haben den Test veröffentlicht, gab in dem Fall jetzt auch keinen großen Gegenwind aus der Community. Ich glaube, alle haben sich gefreut, dass sie da ein paar Eindrücke bekommen haben. Das war ja auch unser Ansinnen und trotzdem stehen wir dann ja auch da oder sitzen da oder liegen da auf dem Boden danach und sagen uns, hätten wir das überhaupt machen sollen, weil eigentlich veröffentlichen wir Artikel ja meistens nur oder in der Regel nur, eigentlich immer nur, fast immer nur, wenn wir gar keine Vorgaben haben. Jetzt hatten wir die nicht bis Montag, bis kurz vor Toreschluss. Deswegen war dann irgendwie auch klar, so, ey, jetzt wie jetzt, wir dachten, wir können heute alles veröffentlichen. Und dann haben wir uns dafür entschieden, doch einen Teil, der veröffentlicht werden durfte, zu veröffentlichen. Und es war ja auch interessant und es kam gut an, es wurde viel diskutiert, aber trotzdem möchte man sich danach eigentlich erstmal die Zähne putzen und duschen gehen, weil man sich so ein bisschen schmutzig fühlt.
Ich würde es halt nicht Test nennen. Ne? Also man kann es ja Vorschau nennen oder man kann es ein Bericht zu den Grafikfeatures im Spiel nennen oder einen ersten, wenn man sondiert mal die Technik des Games. Der Testbericht, der kommt ja noch, der vollständige. Hat es ein Geschmäckle, dass man nur eine einzige Grafikkarte da reinpacken darf? Ja, wenn man das aus der Perspektive betrachtet, schon. Aber wenn man auf der anderen Seite sagt, okay, wir schauen uns halt einfach wirklich nur an, was sind die Unterschiede zwischen Raster, RT und dann halt eben Path Tracing, dann ist es auch wieder okay zu sagen, naja, dann schauen wir uns das halt erstmal auf einer Grafikkarte an. Denn um festzustellen, wie diese verschiedenen Modi untereinander Leistung benötigen, reicht ja zumindest für den ersten Blick mal eine Grafikkarte. Also ich würde das jetzt auch aus der Perspektive sehen, es hat einen Mehrwert. Ist natürlich auf der anderen Seite die Frage, wenn man sich auf sowas einlässt, ne, also wenn man sagt, okay, wir lassen uns böse formuliert die Bedingungen unseres, in Anführungszeichen, Tests diktieren vom Hersteller und es klappt bei so einem Fall, wo man jetzt sagen würde, es ist harmlos, dann ist der nächste Fall vielleicht nicht mehr so
Ja,
harmlos.
wobei in dem Fall würde ich wirklich sagen, war es so ein bisschen diktiert bei Accident. Denn ja, letztendlich kam die Info für alle Beteiligten, die wir so kennen, die bis dahin versucht haben, das Spiel auf dem PC von Radeon über Arc bis GeForce sich anzugucken, mit FSR, DLSS und noch so allem, was da so drin steckt. Hat ja alle auf dem letzten Meter erwischt. Aber ja, deswegen wollte ich es hier auch nochmal zur Sprache bringen. Wolfgang hat dann alles auf den Kopf gestellt, erstmal alles rausgeschält, was er nicht durfte, weil das Ziel dann ja doch war, was zu veröffentlichen, weil es ja einen Mehrwert bieten kann. Er hat es auch mehr als transparent gemacht, was da gelaufen ist. Trotzdem liest der eine oder andere ja nicht zwischen den Zeilen oder überhaupt keine Zeilen. Deswegen, ja, und hier, der Podcast ist ja dazu da, um da nochmal Blick hinter die Kulissen zu liefern.
Ich
Und das wollte ich hiermit.
würde auch anmerken, dass es ja in dem Fall nicht irreführend ist. Also nicht nur, weil Wolfgang das klar benannt hat, sondern auch, weil selbst wenn man die Ergebnisse nur so rausgegeben hätte, ohne Kommentar, was wir durften und was nicht,
Ja,
dann
aus
wäre es ja
Zeitgründen
kein Irre.
halt. Ja.
Dann wäre es ja kein irreführender Inhalt gewesen. Also man kann diesem Format ja jetzt nicht unterstellen, dass es bewusst irgendwas unterschlägt. Also man kann vielleicht sagen, es lenkt bewusst den Fokus auf Features, wo Nvidia sich stark positioniert sieht. Ja, okay. Aber anders als zum Beispiel bei der, welche Grafikkarte war denn das? Die RTX 50, 60,
Ja.
was die Ti? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die Grafikkarte, ich glaube, es war die normale 5060 oder nicht, die
Ja, wo Spiele vorgegeben
Nvidia ja
wurden, ne?
ausgewählte
Ja.
Medien, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wir wissen, denke ich, alle, über wen ich rede,
Auch in Deutschland. Ja.
Genau, hat testen lassen, aber nur in den und den Spielen, die alle MFG unterstützen und auch nur gegen ältere GeForce RTX 60er Karten, abgesehen von der direkten Vorgänger RTX 60 Grafikkarte.
In Settings, die keine 8 GB ausnutzen.
Genau, also wo halt wirklich alles darauf zugeschnitten war, den Leser in die Irre zu führen und ihm ein Bild von der Grafikkarte zu geben, das so in der Breite gar nicht haltbar ist. Das sehe ich sehr viel kritischer als so eine Situation, wo das halt eher so eine Salamitaktik ist, die man auch blöd finden kann, aber es hat eine andere Qualität.
So haben wir das letztendlich auch gesehen und trotzdem, am liebsten haben wir es natürlich, erstens, wenn so eine Bedingung gar nicht gestellt werden und zweitens auch, wenn so eine Bedingung gar nicht gestellt werden. Beziehungsweise, wenn wir mehr Zeit, das heißt, sollten sie gestellt werden, wenn man dann nicht komplett damit überrumpelt wird, sondern sich dann überlegt zu sagen, okay, nee, dann machen wir halt das volle Programm erst dann, wenn es halt möglich ist. Und das wird diese Woche noch soweit sein. Und da gibt es noch viel mehr Infos. Und da habe ich auch gleich schon, unabhängig davon, naja, vielleicht ein bisschen damit verwoben, habe ich noch einen kleinen Happen vorweg. Aber lass uns doch erstmal auf das gucken, was Wolfgang jetzt am Montag zu Pragmata veröffentlicht hat. Ein Titel, der gerade ja, groß im Fokus ist, weil er eben auch von Capcom ganz gut beworben wird und Nvidia die Werbetrommel mitrührt.
Wir haben ja auch erst schon erste Wertungen, denn
Ja.
was wir jetzt hier unterschlagen haben, also du hast es angesprochen, aber unser Test unterschlägt das ja, wenn man so möchte, weil wir ja nicht inhaltlich testen, sondern die Technik. Aber es gibt ja inhaltliche
Genau,
Tests. Also
die
es gibt ja.
durften ja, das war ja das Review-Embargo, ist ja mit diesem von uns auch anfangs oder gegenüber uns wurde ja auch das Review-Embargo kommuniziert für die Techniktests und dann hieß es plötzlich, oh, Moment mal, ja, das ist am Montag gefallen. So, und die sehen ja positiv aus. Ich gucke nochmal
Genau,
Max.
also wenn man das stumpf zusammenfassen möchte zu einem Metacritic-Score, sind wir bei 86. Das ist jetzt nicht herausragend, aber es ist ein sehr gutes Spiel geworden. Da sind sich eigentlich die allermeisten Tester und Outlets einig.
So, und technisch. Lass uns doch auf die Technik zu sprechen kommen. Ich habe schon gesagt, du willst immer wieder ausholen. Wir wollen aber über die Technik reden, Fabian.
Entschuldigung, Entschuldigung. Der Ausritt wird beendet.
Es ist quasi die gleiche Engine, quasi. Es ist die gleiche Engine wie bei Resident Evil Requiem neulich. Und sie unterstützt auch genau das, was damals unterstützt wurde. Das heißt, Path Tracing ist auch mit dabei. DLSS Ray Reconstruction bei der Verwendung von Path Tracing, was auch in dem Fall dazu führt, dass es nicht auf Radeon lauffähig ist, weil es halt eine zwingende Voraussetzung dafür ist, dass Path Tracing aktiviert werden kann.
Ist das jetzt die neue Hintertür?
Möglicherweise.
Es ist aber auch in dem Fall jetzt so, dass Ray Reconstruction automatisch und zwingend, also du hast es schon erwähnt, eingeschaltet wird, wenn wir Path Tracing einschalten, als aber auch nur auf diese Art und Weise eingeschaltet werden kann. Also war Wolfgang nicht möglich, Ray Reconstruction mit normalem Raytracing zu verwenden.
Aber dafür ist es ja auch eigentlich nicht gedacht. Ja. Läuft es sonst? Ja, in anderen Spielen. Jetzt erwische ich mich selber auf dem falschen Fuß, kann ich es auch aktivieren, wenn ich nicht auf Path Tracing gehe. Ja. So, und wie läuft es denn jetzt? Also, Resident Evil war doch. Sah super aus teilweise. Ja, ich weiß, da hatte Wolfgang die ein oder andere Einschränkung gab's. Große Außenlevels sind es, glaube ich, gewesen. Oder größere Areale in Außenbereichen. Aber die Performance war doch auch erstklassig dafür, was grafisch geboten wurde. Und das ist doch hier auch wieder so, oder?
Genau, also wir haben jetzt wie gesagt nur den Blick auf die RTX 5070 Ti.
Die
Sie
wurde ja
hat
eingestellt
Wolfgang.
vor Monaten, ne? Ach nee, wurde sie ja dann doch nicht. Zu
Mamma
Gerüchten
mia.
kommen wir nachher auch noch mal. Also, meine Herren.
Die hat Wolfgang getestet ja, mit DLSS Performance und ich glaube sonst wahrscheinlich alles auf
Fully
Anschlag.
Soße, ja.
Und sie erreicht dann in UHD mit Rasterizer-Grafik 110 FPS. Wenn wir uns anschauen, was haben wir da für einen Wert im Test zu Resident Evil? In UHD waren wir da mit der 5070 Ti bei 116, 117 FPS. Ist also in etwa das gleiche Niveau. Könnte man ja jetzt denken, naja, wenn wir Raytracing anmachen, da ist in Resident Evil
Geht so
besagter
weiter.
Grafikkarte gefallen auf 66 FPS, also hat sich ja, fast halbiert.
Nee, hat sich ja sogar halbiert, ne? In Pragmata dann interessanterweise, wir gehen von 110 auf 102 FPS. Da tut sich nicht viel.
Halbiert sich gar nichts.
Wenn wir es halbieren wollen, müssen wir einen Schritt weiter gehen. Wir müssen Path Tracing einschalten. Dann sind wir noch bei 47 FPS. Und hier passt es dann auch wieder zu, in etwa zumindest, zu Resident Evil. Denn da waren wir dann bei 43 FPS. Also hier haben wir sogar ein bisschen mehr FPS in Pragmata.
Genau, wobei man könnte sagen, wir landen bei mehr, aber der Impact von Path Tracing ist halt größer in Pragmata als in Resident Evil.
Und das ist jetzt die interessante Geschichte. Das verrät uns ja schon, wenn wir nur auf die Benchmarks schauen. Eine Raytracing-Implementierung, die so wenig Leistung kostet. Was können wir dann eventuell erwarten?
Ja. Und das ist ja schon eine Diskussion, die wir hier dann auch in den Kommentaren und auch in anderen Communities gehabt haben, die dann seit Montag geführt wurde. Es wird ja durchaus in Zweifel gezogen, ob der Entwickler sich in dem Fall mit Rasterizer, aber auch mit Raytracing überhaupt Mühe gegeben hat. Also, weil Rasterizer sieht halt schon deutlich schlechter aus, aber auch Raytracing hat diesmal ja optisch gegenüber Path Tracing mit teils wirklich gravierenden Einschnitten
schlechter
zu kämpfen.
Schlechter als was, ist die eine Frage. Ja. Und das andere Thema ist, dass man Raytracing in diesem Spiel, also in Pragmata, nicht einstellen kann. Also man kann es einschalten und ausschalten, aber man kann es nicht konfigurieren. Man kann keine Raytracing-Stufen von wegen Mittel, Hoch, Ultra oder sowas einstellen. Man kann auch nicht explizit hingehen und die Schatten hochdrehen oder die Reflektionen. Also es gibt Raytracing ein und Raytracing aus und halt eben Path Tracing. Und die Raytracing-Implementierung, die wir hier haben, die ist eine sehr seichte Raytracing-Implementierung, die sich, was die Strahlen angeht, doch sehr zurückhält. Und was ich gelesen habe, teilweise häufig mit Blick auf die Kommentare, die wir zu diesem ersten Eindruck haben, und das sind ja schon inzwischen 160 Stück, Moment mal, wenn ich mir nur Raytracing anschaue und die Rastergrafik, dann sieht die Rastergrafik doch auf den ersten Blick besser aus, weil ich mehr Reflektionen habe. Und das ist ja erstmal eine seltsame Geschichte.
Ja. Möchtest du sie aufklären?
Also was hier anscheinend der Fall ist, wenn wir, also zum einen, warum das auf den ersten Fall natürlich so aussieht, wenn wir Rasterizer haben, haben wir natürlich in erster Linie sogenannte Screen Space Reflections.
Erklärst du bitte,
bedeutet,
aber nicht eine halbe Stunde lang.
Na, ich schau mal. Screen Space Reflection bedeutet, wir nehmen einen Teil, einen bestimmten Bereich, einen Space des Bildes, das wir auf unserem Screen sehen, Screen Space, und reflektieren ihn. Also wir gehen wirklich stumpf formuliert so hin, wir rendern unser Bild und dann schauen wir, da ist ja jetzt eine Sache drauf, die irgendwo reflektiert werden müsste, und dann spiegeln wir die halt entsprechend verzerrt dahin. Und das funktioniert sehr gut, solange das Objekt, was wir anschauen, in der Reflexion auch tatsächlich noch im Bild zu sehen ist.
Genau, so muss ich das so vorstellen, als hätte man im Bildausschnitt irgendwas so aus Papier aufgestellt, und dann klappt man den Baum Richtung See, und da, wo er
auf
dem See liegt,
See wäre jetzt
ist er gespiegelt.
Meine Metapher.
Genau. Und
genau. Also wir schauen auf einen großen See. In der Mitte dieses Sees ist eine Insel. Da steht ein Baum drauf. Und solange wir die Insel mit dem Baum auch in unserem 2D-Bild haben, also in unserem Frame, ist alles gut. Dann können wir diesen Baum auch im See gespiegelt sehen. Wenn wir jetzt aber die Kamera senken,
dass wir nur noch die Wurzel vom Baum sehen, also den Stumpf.
Ja, genau. Also meinetwegen sehen wir nur noch den Stumpf in unserem Bild, und dann ist aber das Problem, dass wir auch den Stamm und die Krone im See nicht mehr sehen. Ja, also natürlich wären sie weiterhin da in der echten Welt, aber mit reiner Rastergrafik haben wir keine Möglichkeit, in unserem fertigen Bild auf Informationen zuzugreifen, die nicht eindeutig auch in unserem 2D-Frame drin sind. Ja. Also wir können keine Informationen aus dem Rest der Spielwelt in unser Bild reinkriegen mit Rasterreifen.
Ich krieg nur auf den See, was ich auf dem See klappen kann, Fabian. Behalt diese Metapher vor Augen. Ja, und das passiert jetzt ziemlich häufig.
Und das, wir haben, jetzt haben wir hier in Pragmata wieder spiegelnde, polierte Böden einer, ja, eines Industriekomplexes, einer Raumstation. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und solange wir den Blick geradeaus werfen, also wirklich geradeaus, funktioniert es mit der Geometrie dieser Räume sehr gut, dass diese Screenspace Reflections funktionieren in einem Standbild. Wolfgang hat entsprechend ja wieder nicht nur Standbilder eingebettet zum Vergleich der verschiedenen, ja, drei Grafikmodi, wenn man so möchte, sondern es gibt ja auch wieder die iCAD-Videos. Traue ich mich, das jetzt hier zu laden, die 407 Megabyte. Aber wenn ich mir diesen Vergleich lade, dann habe ich ja im Endeffekt so wenig wie möglich komprimiertes Videomaterial, was dem echten Rendern, also der Qualität des echten Renders auf meinem PC so nahe kommt wie nur möglich. Und wenn ich mir das dann in UHD groß anzeigen lasse und dann auch noch da reinzoomen kann, dann ist der Vergleich so gut, wie er nur sein kann. Und in diesem Vergleich, der dann auch ein Bewegtbild ist, und es ist quasi so ein kleiner Videoschnipsel, bewegt Wolfgang die Kamera dann auch nach unten. Und währenddessen die Reflexionen und auch die Schatten, die wir dann halt eben im Bild haben, in unserem Raytracing- und Pass-Tracing-Modus da bleiben, wo sie sind, ne, und wo sie physikalisch auch sein sollten, kann man im Raster-Modus eben ganz typisch beobachten, dass sich zusammen mit dem reflektierten, dem Objekt oder dem schattenwerfenden Objekt eben auch Reflexion und Schatten aus dem Bild verabschieden, wenn man die Kamera nach unten bewegt.
Und das ist mit...
Ja. Das sind halt die Limitierungen, die, also unter anderem, sind nicht die einzigen Limitierungen von einer Rastergrafik, aber das sind jetzt in dem Fall
so, die maßgeblichen Limitierungen. Und trotzdem hast du ja gesagt, man sieht auf den ersten Blick auf den Screenshots erstmal mehr Reflexionen als mit Raytracing. Weil da bei Raytracing wiederum das Problem ist, dass, um die Performance nicht zu stark in den Keller sinken zu lassen, und sie sinkt ja zumindest in der Szene, die Wolfgang bisher getestet hat, gefühlt gar nicht auf der GeForce, werden offensichtlich nur Strahlen geschossen von Objekten, die nicht allzu weit entfernt sind. Das heißt,
also so einfach, das würde ja voraussetzen, dass wir beim Abschießen des Strahls schon wissen, worauf er oder wo er wann wo drauf treffen wird. Also so einfach.
Musst du noch mal in die Uni? Also ich sicherlich.
Nee, also, wenn wir jetzt, dann ziehen wir das mal von der Theorie her auf. Wenn man sich Raytracing anschaut, und zwar nicht Raytracing, wie es in Spielen umgesetzt wird, sondern das, was eigentlich der theoretische Goldstandard des Ganzen wäre. Ne? So wie in einer perfekten Welt würde Raytracing so funktionieren, dass man für jedes Pixel, das der Viewframe hat, dass der Monitor hat beispielsweise, ne? Also wir schauen ja in eine Szene rein, dann klatschen wir irgendwo in diese Szene unser Auge. Von diesem Auge aus haben wir ein bestimmtes Sichtfeld und dieses Sichtfeld wird ja definiert in dem Fall von einer 2D-Fläche, in der Regel einer rechteckigen 2D-Fläche, die unserem Monitor entspricht. Ne? Das heißt, wir haben ein Auge, irgendwo davor einen Monitor, dann kann man zu jeder Ecke dieses Monitors eine Linie ziehen, einen Strahl ziehen. Dieser Strahl setzt sich fort in die Szene. Innerhalb dieser Szene, ja, liegt dann die Geometrie, die wir sehen. Und dieser Monitor ist natürlich gepixelt. Wenn wir jetzt klassisches Raytracing aus dem Lehrbuch haben, dann schießen wir durch jedes Pixel einen Strahl. Vom Auge ausgehen. In der Realität ist es ja so, Lichtquellen schießen Strahlen ab, und zwar nicht in irgendeiner Art pixelierter Richtung, sondern
überall.
Naja, Wellen erstmal, wenn man so möchte. Und diese Wellen treffen irgendwann dann in unser Auge. Das könnte man natürlich auch in einem Videospiel so handhaben, einfach von jeder Lichtquelle aus Strahlen abschießen in alle beliebigen Richtungen. Das würde aber auch, also das würde auch einen Vierergespann RTX 5090, was gar nicht mehr funktioniert, weil es gibt ja keinen V-Link mehr. Aber selbst wenn es das gäbe, das wäre komplett am Ende, das wäre am Boden, das würde nicht funktionieren. Die Leistungsanforderungen wären brutal. Es ist also so, wenn man so möchte, ein kleiner Hack, aber ein sehr smarter Hack, weil er eben physikalisch keinen Unterschied macht, wenn wir sagen, wir verfolgen die Strahlen, die in unser Auge treffen, einfach von der anderen Richtung. Also wir schauen uns nur die Strahlen an, die in unser Auge treffen, woher können wir das wissen? Mhm. Eigentlich können wir das nicht wissen, aber wir gehen einfach anders herum. Wir schießen die Strahlen aus dem Auge und damit haben wir die Garantie, jeden Strahl, den wir uns anschauen, der trifft in unser Auge. Mhm. Erstmal sehr smart. Bei einem UHD-Bildschirm haben wir jetzt aber natürlich rein rechnerisch dann ja 8,3 Millionen Strahlen, die wir für jeden Frame dann erstmal aussenden, für jeden Pixel. Diesen Strahl, den verfolgen wir, wie er in diese Szene, die wir haben, also in unsere Spielgeometrie eindringt. Theoretisch müsste man jetzt, wenn man das Ganze nicht sonderlich smart macht, hingehen und für jeden Strahl in jeder Millisekunde testen, bist du schon irgendwo drauf getroffen auf irgendein Objekt. Funktioniert auch nicht. Ja. Man hat dann in der Praxis ja die Bounding Volume Hierarchy, das heißt, man sagt quasi, okay, alle Objekte, die in einem bestimmten Bereich unseres Bildes sind, werden erstmal zusammengefasst zu einem großen Objekt. Wir schauen, ob der Strahl dieses große Objekt trifft. Mhm. Wenn nein, dann wissen wir, es wird auch kein Objekt treffen, das innerhalb dieses großen Objekts drin liegt. Können wir also alles verwerfen, ganz viel Arbeit gespart. Wenn ja, dann sagen wir ja, okay, in welchem Bereich? Mhm. Und dann schauen wir uns diesen Bereich genauer an, bis wir irgendwann auf ein einzelnes Objekt runtergebrochen sind. Und dann wissen wir, okay, offensichtlich haben wir hier jetzt einen Hit. Ja, unser Ray trifft also auf eine Oberfläche. Genau. Ja. Und dann schauen wir uns an, okay, was ist das denn für ein Material, das wir da getroffen haben? Wir brauchen für das Raytracing detaillierte Eigenschaften unserer Materialien. Wir müssen zum Beispiel wissen, okay, ist das vielleicht ein emittierendes Material, also eine Lichtquelle? Mhm. Ist es eventuell ein durchsichtiges Material? Ist es Glas? Ist es Wasser? Dann brauchen wir den Brechungsindex. Mhm. Wir müssen auch wissen, ist es normales Glas oder ist es vielleicht Milchglas oder ist es buntes Glas? Wenn wir eine Glasoberfläche haben, ne, dann Brechungsindex, ja, aber Glas spiegelt auch. Mhm. So, das heißt, wir brauchen auch diesen Wert. Das heißt, wir müssen für die Spiegelung allein schon wissen, okay,
wo geht in der welchen Strahl hin? Ja,
also in welchem Winkel also trifft denn unser Strahl auf die Oberfläche? Das heißt, wir brauchen dann wieder den normalen Vektor unserer Oberfläche. Meine, erinnerst du dich an die Bumpmapping-Episode?
Ja, noch Albträume davon.
Wir müssen uns anschauen, ist es denn eine, vielleicht auch nur eine matte Oberfläche? Dann hätten wir keine, spekulare Reflexion, sondern eine diffuse Reflexion. Das heißt, wir haben kein klares, von einer bestimmten Richtung kommt das Licht, das wir reflektieren, sondern das kommt von allen Seiten, es ist nur diffus, es wird beleuchtet, aber wir können nicht sehen, von wo konkret. Diese Materialeigenschaften brauchen wir. Und wenn wir dann zum Beispiel die Situation haben, wir treffen auf einen Baumstamm, der ist eher in der Regel matt, nicht spiegelnd, dann müssten wir theoretisch hingehen und unseren Strahl aufteilen in ganz, 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 ganz viele kleine Strahle in alle möglichen Richtungen. Wir hätten für unseren ersten Strahl die Energieeinheit 1 gehabt. Und wenn wir jetzt beispielsweise 10 Strahlen in aller Herren Richtungen abschicken, dann haben die jeweils die Energieeinheit 1/10. So. Wenn es jetzt ein Spiegel gewesen wäre, ein 100% perfekter Spiegel, dann wäre es einfach gewesen, dann wären wir bei einem Sekundärstrahl geblieben, der hätte wieder die Energieeinheit 1 und wäre halt genau in die Richtung gegangen, wie unser Spiegel halt eben zu unserem Auge steht. Wenn wir eine Glasscheibe gehabt hätten, dann hätten wir unseren Strahl zweiteilen müssen. Wir hätten einmal brechen müssen unseren für den Sekundärstrahl, ja, also den Brechungsindex des Materials haben müssen.
Ja.
Genau, der wäre durchgegangen durch die Glasscheibe, nur ein bisschen abgelenkt, mit, sagen wir mal, 60% unserer Energie. Und 40% unserer Energie hätten wir aber reflektiert. Der wäre dann in eine andere Richtung gegangen. Bei der Wasseroberfläche genau das Gleiche.
Du wolltest mir ursprünglich erklären, warum man bei Raytracing...
Da kommen wir hin. Ja. Da kommen wir schon noch hin. So. Das Problem ist jetzt aber, das geht immer so weiter.
Ja, ja.
Also beim Lehrbuch.
Also in dem Lehrbuchfall, ja.
Der Strahl, der aufs Glas getroffen ist, ja, dann gehen halt 60% durch. Und dann treffen sie vielleicht auf einen Spiegel, der wird abgelenkt. Dann sind wir schon beim dritten Strahl. Also in der dritten Rekursionstiefe nennt man das dann. Dann kommen wir vielleicht auf einen Baum. Ne? Dann geht es in allerlei Richtungen, weil wir keine spiegelnde Reflexion mehr haben, sondern nur eine diffuse. Wir haben dann ganz, 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 ganz viele Strahlen. Und die wiederum treffen dann vielleicht wieder auf eine Oberfläche, die sich spiegelt. Also theoretisch würde man das sehr, sehr lange fortsetzen können. Und dann gibt es aber,
wie langsam das laufen kann oder läuft in der Realität, das merkt man ja immer, wenn man irgendwelche repetitiven Aufgaben, die keinen Spaß machen, erledigen muss. Ne? Da kriegt man dann mit, wie viel Zeit sowas in Anspruch nimmt.
Du meinst Podcast-Episoden mit einem Fabian aufnehmen,
der viel nee, zu nerdig ich bin gerade ganz gebannt. Ne? Also ich spiegel das, was du mir erzählst, mit meinem rudimentären Grundwissen. Und auch mit der Artikelserie, da erinnerst du dich, glaube ich, auch dran, auch wenn du da noch gar nicht Teil von Computerbase warst, die damals ein noch nicht bei Intel und später bei Intel angestellt. Ach, wie hieß er denn? Ich habe den Namen vergessen, es tut mir leid. Da ging es doch um, Intel wollte doch gefühlt vor 20 Jahren Raytracing als Spielegrafik zum Standard machen. Und da gab es ganz viele, die verlinke ich nochmal in den Shownotes zu dieser Episode. Also zurück zu dir bitte, ich lausche weiter und spiegel weiter.
Das heißt, wir müssen uns irgendwie festlegen, okay, dieser Strahl, der muss ja irgendwann mal aufhören, denn um dann am Ende unseren Pixel zu berechnen, ne, das Einzige, warum wir das hier machen, diesen Strahl losschicken in die Szene, hier geh mal erkunden, was hier ist, ist ja, weil wir die Farbe des Pixels festlegen wollen. Das ist alles. Wir wollen einfach nur die Farbe des Pixels festlegen. Ja, und wenn wir zum Beispiel unseren ersten Treffer auf einen Baum haben, der ist braun, dann sagen wir halt, ja, okay, braune Informationen gesammelt, aber jetzt geht's mal noch weiter. Was sammeln wir denn hier noch? Ne? Vielleicht wird der Baum ja angestrahlt von einer roten Lampe. Dann würden wir diese Informationen auch noch mit aufsammeln und dann würden wir halt dementsprechend die Farbe unseres Pixels mischen. Aber wir wollen halt eben alle Sachen haben, die diese Farbe, die diesen Baum in seiner Farbe beeinflussen. Und deswegen müssen wir auch in alle Richtungen dann halt eben erkunden. Und wenn wir aber nie aufhören mit den Strahlen, dann haben wir niemals ein finales Ergebnis. Das funktioniert also nicht. Es würde ja niemals zu terminieren, dieser Algorithmus. Deswegen gibt es dann Abbruchbedingungen. Die erste Abbruchbedingung wäre, der Strahl verlässt die Szene. Also vielleicht haben wir eine Szene, die irgendwohin offen ist, ins Nichts, ins zum Nirgendwo. Zum Horizont.
Ja.
Zum Beispiel im Himmel, in den Horizont.
Sonne unter und er trifft die untergehende Sonne. Aber ja, ich weiß, was du
meinst. Also der Strahl verlässt quasi die Spielwelt. Ja. Naja, ist relativ einfach, dann verwerfen wir ihn halt. Ne? Also nicht den kompletten Strahl, aber dann sagen wir, okay, unser Strahl ist jetzt an dieser Stelle vorbei, hier sind nicht mehr Informationen zu holen, der Teil wäre schon fertig. Aber natürlich hat sich dieser Strahl im Laufe, dieser Strahlengang hat sich ja, oder dieser ausgeschickte Primärstrahl hat sich ja aufgespaltet. Das kann man sich wie so einen Baum vorstellen. Mhm. Also jetzt nicht den Baum in der Szene, der da steht, aber ne, ein Baumdiagramm. Der erste Strahl spaltet sich auf in 1, 2, 3 oder ganz viele verschiedene, vielleicht auch 100, wenn man so möchte, in der Theorie zumindest. Und die spalten sich wieder auf. Ne? Aber erst wenn jeder Ast, wenn jeder Zweig fertig ist, können wir berechnen, was an der Wurzel stehen soll. Also erste Abbruchbedingung, Strahl verlässt Szene. Zweite Abbruchbedingung, der Strahl trifft auf eine Lichtquelle. Wenn wir eine Lichtquelle haben, dann wissen wir,
also okay, hier überstrahlt alles, was dahinter ist, wird einfach, ja, ist halt auch so.
Ja. Muss ja nicht mehr also weiter. Wenn wir halt mit unserem Strahl auf unsere Sonne treffen, dann also müssen wir jetzt auch nicht mehr machen. Denn ja, es kann sein, dass nochmal Licht auf die Sonne fällt, aber es ist dann relativ egal. Anderer Fall wäre, wir treffen auf eine schwarze, rein diffus reflektierende Oberfläche. Also zum Beispiel schwarzer Samt. Wissen wir, da ist nichts zu holen. Es ist schwarzer Samt, der schluckt jedes Licht. Oder ein schwarzes Loch, meinetwegen, als Gegenstück zur Sonne. Ne? Wenn unser Strahl in ein schwarzes Loch geht, ja, auch da werden wir wortwörtlich keine Informationen rausholen können. Ist vorbei. So, das sind die drei maßgeblichen Abbruchbedingungen. Und dann gibt es aber noch den Fallback. Wir sagen einfach, naja, wir sagen einfach, sobald der Strahl eine gewisse Energie unterschreitet, verwerfen wir ihn. Also Energie, ich hatte ja eben gesagt, zum Beispiel, wir schießen den Strahl auf Glas, wir bilden zwei neue Strahlen, einer, der halt die Reflexion handhabt, der andere, der halt eben gebrochen durch das Glas durchgeht, denn wir schauen ja durch das Glas auch durch. Beide haben dann beispielsweise 50% der Primärenergie. Und diese Energie, die mit jedem weiteren Strahl, den wir bilden, mit jedem Aufspalten, verlieren unsere Strahlen ja entsprechend an Energie, denn die Gesamtenergie, die bleibt immer bei 1 für einen abgegebenen Strahl. Mhm. Wenn wir also irgendwann sagen, naja, dieser Strahl hat jetzt noch 1% Energie, dann können wir zum Beispiel hier eingreifen und sagen, okay, reicht dann jetzt. Ne? Dieses 1%, was wir hier noch sammeln können, das wird die Farbe unseres Pixels nicht mehr maßgeblich beeinflussen. Mhm. Das ist eine Fallback-Abbruchbedingung. Die andere wäre, wir sagen, wir begrenzen die Rekursionstiefe. Ne? Also ein Strahl darf 5-mal hitten und dann ist aber auch vorbei, egal was da noch passieren würde. Ne? Also wir treffen auf den Baum, danach treffen wir auf eine Glasscheibe, dann treffen wir auf Wasser und dann treffen wir auf einen Baum, der auf der Insel steht und dann treffen wir auf den Baum daneben, aber dann ist auch vorbei. Dann gehen wir nicht weiter rein in die Szene. 5 ist schon sehr großzügig.
Ja.
So, das wäre die Theorie.
Aber dass ich sage, nach einer gewissen Strecke, Distanz?
Distanz würde man das nicht beschränken.
Auch Quatsch natürlich, ne? Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass man es nicht machen kann. Also es tut
man. Also man könnte es machen, ja,
ja,
aber das würde halt bedeuten, dass man eventuell in eine bestimmte Richtung einfach nicht sehen kann, weil es zu weit weg ist.
Ja, ja, ja. Gut, aber warum sehe ich dann bei Raytracing teilweise keine Reflexion?
Naja, weil das, was ich dir jetzt gerade erklärt habe, das ist Lehrbuch-Raytracing. Ne? Also ja. In einer perfekten Welt würde es so laufen. Das wurde schon in den 70er Jahren, glaube ich, so formuliert.
Ja,
und
ich meine, letztendlich sind ja die CGI-Filme so entstanden.
Ja, da wird weitestgehend auf dieses Lehrbuch-Raytracing zurückgegriffen, auch heute noch. Und deswegen brauchen die auch teilweise Minuten, bis ein Frame gerendert ist.
Ja.
Denn wenn wir tatsächlich hingehen und diesen Strahlen erlauben, sich aufzuspalten in der Art und Weise, wie wir das machen und sich ewig fortzusetzen, dann haben wir ja einen exponentiell wachsenden Rechenbedarf.
Ja, aber ist alles
nur für einen Frame, auch schon so viele Schritte. Ja. Und der nächste wird ja genau das gleiche wieder.
Okay, also was machen die jetzt in Pragmata anders? Und nicht nur
nicht da. Nur in Pragmata, sondern ganz generell diese ersten Raytracing-Implementierungen, also das, was wir von Nvidia seit 2018 als Raytracing beworben haben, das ist eigentlich Rasterreiser mit ein paar Raytracing-Effekten.
Das ist, glaube ich, den meisten Zuhörern bewusst.
Genau, wir haben weiterhin eine Rasterreiser-Grafik, aber wir schicken ein paar Strahlen aus, auch nicht für jedes Pixel, Gott bewahre, das würde nicht funktionieren, sondern wir suchen uns ein paar Pixel aus und schicken da mal einen Strahl raus und sagen, schau mal, worauf du triffst. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Raytracing Schatten einstellen, dann würde dieser Strahl beim Treffer schauen, okay, ich gehe jetzt von diesem Treffer aus zu allen Lichtquellen im Raum. Also das heißt, die Lichtquellen, die sind bereits bekannt. Wir wissen, wo sind die Lichtquellen. Und dann schauen wir einfach nur, kriegen wir von diesem Punkt, den wir getroffen haben, eine direkte Verbindung, also eine Sichtlinie zum Licht hin. Ja, okay, wird hell. Nein, ist wahrscheinlich Schatten. Das machen wir für alle Lichtquellen, die halt eben relevant sind für diesen Bereich. Und dann wissen wir, wie hell das Objekt ist. Wenn wir es für Reflexionen machen, ja, dann schauen wir halt eben, okay, wir haben hier den Hit. Naja, wir haben den normalen Vektor. Also wir wissen, das ist die Neigung der Oberfläche zu unserem Strahl. Dann schießen wir ihn halt einfach in die andere Richtung weiter. Oder ist es diffus, dann schicken wir vielleicht tatsächlich ein paar Strahlen aus. Aber wir wissen halt in jedem Fall bei so einer einfachen Raytracing-Implementierung, die Anzahl der Strahlen ist begrenzt. Wir machen nur eine Rekursionstiefe von 1, also wir machen nur weiteren Ray, der nach unserem primären Hit halt eben ausgegeben wird. Und wir können zum Beispiel steuern, wenn wir die Beleuchtung nicht machen wollen, sondern nur die Reflexion, dann können wir uns die Rays, die wir von da aus dann wegschießen, zu den Lichtquellen sparen. Also das heißt, wir können ganz bewusst nochmal sagen, wir reduzieren das, indem wir halt eben uns nur Reflexionen oder nur Beleuchtung, also globale Beleuchtung oder halt nur Schatten anschauen. Das ist also ein sehr zurückgedrehtes Modell, was eigentlich mit klassischem Raytracing aus dem Lehrbuch nichts zu tun hat, denn bei klassischem Raytracing aus dem Lehrbuch bräuchte man ja gar keine Rastergrafik mehr. Dann würde man ja für jeden Pixel alle Informationen so sammeln. So, warum macht man das so seit 2018? Naja, damit es halt eben von der Leistung her funktioniert. Es war halt erstmal nur eine Ergänzung zu Rastergrafik. Ist es auch heute noch, wenn wir irgendwo in einem Spiel normales Raytracing einschalten. Häufig können wir das deutlich höher drehen. Also zum Beispiel in Cyberpunk kann man ja Raytracing schon, bevor man auf Path Tracing geht, auf eine sehr hohe Stufe stellen, wo man dann mehr Strahlen und mehr Bounces hat als in der simplen Anwendung. Aber das, was Capcom hier in Pragmata macht, ist eben eine Raytracing-Implementierung, die von vornherein sehr seicht eingestellt ist, will meinen, wir schießen die Strahlen halt, diese Reflexionsstrahlen, die hören wir tatsächlich auf zu verfolgen, wenn sie eine bestimmte Distanz überschritten haben. Ja, also das, was du eben
okay.
vorgeschlagen hast.
Und dann gibt es so seltsame Auswirkungen, deswegen, richtig, also jetzt, ich war vorhin...
Und das geht, Entschuldigung, ja. das geht hier halt eben im Vergleich zu dem, also eben bei Lehrbuch-Raytracing habe ich ja gesagt, nee, das kann man nicht machen. Jetzt sage ich hier machen wir genau das. Funktioniert halt eben nur, weil wir hier einen Rasterreiser-Grundgerüst haben. Das heißt, wenn wir diese Reflexion nicht weiter verfolgen, haben wir trotzdem noch die Rasterreiser-Information über diesen Pixel. Ne? Also wir wissen trotzdem die Grundfarbe, nur das, was drauf reflektiert wird, das haben wir dann halt nicht.
Ja, und trotzdem trägt es ja dann hier komische Blüten teilweise. Also ihr müsst euch dann, um das jetzt zu verstehen, dann auch gerne nochmal, was heißt gerne, werft nochmal einen Blick in den Artikel zu Pragmata, der am Montag bei uns erschienen ist. Da hat Wolfgang Rasterizer gegen Raytracing in verschiedenen Szenen gegenübergestellt, aber dann auch nochmal Raytracing gegenüber Path Tracing. Und da gibt es ja die beiden Hauptdarsteller-Charaktere, die vor einer Scheibe stehen und rausgucken. Und da sieht man mit Rasterizer keine Reflexion und mit Raytracing aber auch nicht. Also bei Rasterizer sage ich noch, okay, das ist, weiß ich nicht, Screenspace, eigentlich sind sie ja beide drauf. Ja, warum sieht man sie jetzt nicht? Okay, es ist diffus gespiegelt, meine Güte, aber ich verstehe schon auch nicht.
Also Screenspace wird halt häufig nur für statische Sachen gemacht,
okay.
Und nicht für bewegliche Sachen.
Stimmt, deswegen ist es ja oft auch nur die Hintergründe, genau. Und also das ist die Erklärung, warum sehe ich es jetzt mit Rasterizer nicht und warum mit Raytracing nicht und warum sind sie mit Path Tracing dann plötzlich da? Ja, und kannst du mir das jetzt auch noch erklären mit dem Schritt von Theorie zu Praxis? Und das Gleiche ist diese Szene, Entschuldigung, wo man in die Ferne blickt und dann ist dieser, was ist das, ein Sturm, ein Turm mit diesen ganzen Displays am Horizont und unter mir spiegelt alles und mit Raytracing ist der halt nicht gespiegelt und mit Path Tracing ist er dann aber da.
Das ist doch, ja, das, also das der wird zu weit weg sein. Dieser, ja. Genau, dieser Turm wird zu weit weg sein.
Okay, das ist zu weit weg, aber der Typ steht ja vor der Scheibe, ne? Also
ja, das
ist Raytracing, um vielleicht auch nochmal einen Schlussstrich unter das. Also ich fand das wieder sehr spannend, was du hier erzählt hast. Also erstens Theorie, ist halt unvorstellbar, dass man das irgendwann berechnen soll. Insofern muss es irgendwann DLSS6 erledigen, ja, weil es einfach weiß
ist. Ja, Moment, wir sind ja, was man bei Path Tracing macht, ist ja nämlich dann auch nochmal eine interessante Geschichte. Aber da komme ich dann jetzt gleich
zu. Ja, und ich habe auch den Sprung zur Praxis verstanden und trotzdem kriege ich ihn nicht mit allem, was ich in Pragmata sehe und was ja auch für Stirnrunzeln gesorgt hat, wenn man sich diese Screenshots im Vergleich anguckt, kriege ich das trotzdem nicht alles übereinander gelegt. Kommen wir aber noch zu Path Tracing. Genau, weil bei Path Tracing ist ja grundsätzlich immer erstmal die Idee, okay, das ist dann die heile Welt. Ne? Also es ist halt,
ja.
ich mache gar nichts mehr mit Raster, was Beleuchtung anbelangt, nicht Reflexion, nicht globale Beleuchtung, nicht Lichtquellen als solches, sondern es ist alles Path Tracing und gefühlt ja auch bis in die 81.000. Iteration, also quasi und nur unter
ja,
aber so ist es ja auch nicht.
Doch, also ja und nein, denn was jetzt der große, also zum einen, wir gehen bei Path Tracing nicht mehr hin und spalten die Rays auf. Wir haben nur einen einzigen Ray und der kann sich zwar ein paar Mal irgendwo dran stoßen und dann in eine andere Richtung weitergehen, aber es bleibt immer nur ein. Es bleibt immer nur ein Pfad, den wir berechnen müssen. Ein Path. Aber das ist jedes Mal ein anderer. Denn wir arbeiten hier extrem stochastisch. Also es ist im Endeffekt haben wir da ein Monte Carlo Sampling. Will bedeuten, wir schicken unseren ersten Strahl aus und von da spielt der Zufall mit rein, denn es wird erstmal zufällig bestimmt, von welchen Pixeln aus wir Strahlen senden. Wir schicken nicht in jedem Frame von jedem Pixel aus einen Strahl, das wäre zu viel, aber wir suchen uns ein paar aus. Mit einer bestimmten Verteilung kann man ganz viel Schönes algorithmisch optimieren und im nächsten Frame sind es dann entsprechend andere, aber es ist auch immer ein bisschen Zufall mit drin. Zufall ist ganz wichtig für solche Geschichten. Mhm. Und wenn der Strahl dann irgendwo drauf trifft, dann habe ich ja eben schon gesagt, naja, wir haben zum Beispiel 60% Energie, die würden in die Richtung gehen und 40% Energie, die gehen in die Richtung. Wir wollen aber nur einen einzelnen Strahl haben, der weitergeht, um den Rechenaufwand kontrollieren zu können. wie machen wir das jetzt? Schicken wir also einfach immer den Strahl dahin, wo die Energie am höchsten ist? Mhm. Nee, dann würden wir bestimmte Sachen niemals erreichen. Mhm. Also sagen wir bestimmen das zufällig, aber wir gewichten das. Mit 60%iger Wahrscheinlichkeit verfolgen wir den einen Strahl, mit 40%iger Wahrscheinlichkeit verfolgen wir den anderen Strahl. Und wenn wir das Ganze dreimal gemacht haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir auch einmal in die andere Richtung abgebogen sind. Mhm. Und diesen Strahl, weil wir genau wissen, wir haben in jeder Iteration niemals mehr Strahlen, sondern höchstens weniger, weil ein Strahl schon zu Ende gekommen ist irgendwie, können wir den Rechenaufwand gut abschätzen und damit dann plötzlich Strahlen sehr viel tiefer verfolgen oder auch mehr Strahlen losschicken, weil wir wissen, es explodiert nicht. Der Nachteil an der Technik ist ja erstmal dann, dass nur ein einzelner Frame unvollständig ist. Mhm. Ein einzelner Frame enthält nicht die Informationen, die wir eigentlich gerne haben möchten. Ein einzelner Path-Tracing-Frame enthält eventuell weniger Informationen als ein einziger Raytracing-Frame, je nachdem, wie hoch man Raytracing gedreht hat. Jetzt hier in Pragmata nicht, aber es könnte theoretisch in einem anderen Spiel der Fall sein. Und es ist natürlich auch entwicklerspezifisch und engine-spezifisch, wie viele Strahlen man bezogen auf die Pixel, die der Bildschirm halt eben hat, losschießt. Also wie intensiv man das macht. Und natürlich wird es auch hier irgendwann eine Rekursionstiefe geben. Also häufig liegt die dann halt bei 2 oder 3. Was aber ausreicht. Denn irgendwann wird die Energie so gering, das interessiert uns dann nicht mehr. Aber dadurch, dass wir natürlich niemals für ein Spiel nur einen Frame rendern, wir rendern ja nie nur ein Standbild, sondern wir rendern ja eine Abfolge von Frames. Und wenn wir beim nächsten Frame dann andere Pixel auswählen und da dann halt eben den Strahl losschicken, und dann werden die auch anders abgelenkt, obwohl sie auf die gleichen Objekte drauf treffen, einfach nur zufällig. Dann sammeln wir mit dem nächsten Frame genau die Informationen, die uns im vorherigen Frame vielleicht gefehlt haben. Mhm. Und so weiter und so fort. Und dann greift irgendwann das Gesetz der großen Zahl und nach paar Dutzend Frames haben wir dann tatsächlich alle Strahlen zusammen, die wir eigentlich für den ersten Frame schon gebraucht haben. Mhm. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja okay, aber was hilft uns das denn, wenn wir das erst nach 50 Frames zusammen haben?
Was hilft uns das denn, wenn wir das erst nach 50 Frames zusammen haben,
Fabian? Jetzt, das ist ganz fantastisch. Man könnte sich, wenn man darauf schaut, jetzt fast könnte man zum Schluss kommen, dass sich die Wissenschaftler oder die Ingenieure unter anderem bei Nvidia was dabei gedacht haben. Ja. Wenn wir gar nicht mehr hingehen.
Im Gegensatz zu DLSS5 und wie sie das präsentiert haben.
Ja, da nicht. Wenn wir nicht hingehen und nur die Informationen von einem Frame ausgeben, sondern diese Informationen kumulieren und zusammenfassen, dann haben wir das Problem nicht mehr. Dann haben wir die Rechenleistung verteilt auf 50 Frames, aber profitieren trotzdem in jedem einzelnen Frame von den Informationen dieser 50 Frames. Und das machen wir auf der einen Seite über Ray Reconstruction, also über den Denoiser, denn wenn wir halt eben nur wenige Rays losschießen, dann haben wir halt dieses Path-Tracing-Rauschen. Ja, das ist auch der Grund, warum man, wenn man so eine Szene startet oder wenn man so eine Render in Blender startet.
Ja.
Erstmal ist es sehr verrauscht und dann lässt das Rauschen nach. Naja, weil halt immer mehr Rays abgeschossen werden oder Paths eben verfolgt werden und wir mehr Informationen sammeln. Zum einen das Denoising, zum anderen haben wir ja TLSS, also unser temporales Upscaling. Und das Temporal ist halt eben hier der Stichpunkt. Das Bild ist ja nicht fertig gerendert nach einem Frame, sondern wir greifen dann ja für das Hochskalieren auf die Ergebnisse, auf die Motion Vectors natürlich auch, aber halt eben auch auf die Raytracing-Ergebnisse, die schon ein Stück weit verpackt sind und verarbeitet sind, natürlich der letzten 50 Frames zu. Ja. Das heißt, über Upsampling und über Ray Reconstruction sammeln wir diese Ergebnisse, die uns bei einem Path-Tracing-Frame fehlen und kombinieren sie zu einem finalen, fertigen Path-Tracing-Frame. Und auch hier ist wieder dann direkt der Grund gegeben, warum sieht denn ein Frame mit Upsampling plötzlich besser aus als ein Frame nativ?
Naja, ja, weil der Frame nativ, dem fehlen werden und so, aber das ist ganz konkret in dem Detail halt an auch das Path-Tracing.
Dem fehlen Informationen. Ein einzelner nativer Frame ist unfertig. Dem fehlen Informationen. Warum sollten wir hier aufhören? Also das kann man auch aus der Perspektive, wenn man betrachtet die Upsampling-Geschichte, ein nativ gerenderter Frame, warum sollten wir uns damit zufrieden geben, wenn wir doch die Informationen der letzten 50 Frames noch mit einbauen können? Ist doch
und viel sie halt wertvoller auch brauchen, weil wir aus Performance-Gründen auch bei Path-Tracing nicht in der Lage sind,
genau,
für jedes Pixel den Weg zu gehen.
Und hier greift dann das eine ineinander. Es hört sich jetzt nach Nvidia-Marketing an, aber es macht natürlich nicht nur Nvidia so. Das hat AMD ja inzwischen folgerichtig auch so umgesetzt, weil es offensichtlich Sinn ergibt, weil es sich das ergänzt miteinander.
So, und jetzt kommen wir wieder zurück zu den grafischen Vergleichen. Rasterizer sieht je nach Screenshot besser aus als Raytracing, weil Raytracing in der praktischen Umsetzung hier offensichtlich erstens Strahlen nicht so weit verfolgt, deswegen sind weit entfernte Objekte in spiegelnden Bodentexturen unter dem der Spielfigur oftmals nicht zu sehen. Dafür
Es sind nicht nur die Reflexionen, sondern wenn man sich den Vergleich zu Path-Tracing anschaut, sind es die Schatten auch, aber bei denen wird es halt weniger offensichtlich, wenn man den Vergleich nicht hat.
Rasterizer hat dafür das Problem, dass in Bewegung ich durch die Screenspace-Reflexionen oftmals plötzlich eben noch sichtbare Reflexionen, die ich normalerweise auch noch sehen müsste, dann eben nicht mehr sehe, weil das zu reflektierende Objekt nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen ist.
Und es gibt teilweise auch Artefakte.
Ja. Und bei Raytracing ist ja da auch wieder das Problem, dass da eben DLSS Ray Reconstruction nicht aktiv ist, sondern ein Spieldenoiser, der wiederum dann so ein bisschen mich an Crimson Desert neulich erinnert hat, weil er doch wieder sehr auf Performance optimiert ist und deswegen dann teilweise Raytracing-Effekte nicht denoist, sondern wegneust. Also dann auch noch komplett zunichte macht. Dann hat Raytracing diese komischen Probleme, sage ich mal. Was heißt Probleme? Also warum die Figuren da in dieser Scheibe nicht gespiegelt werden? Ja, Screenspace Reflection, hast du recht, das ist oftmals nur für statische, also Hintergründe, Texturen, also Objekte wird es verwendet, da verstehe ich das noch, aber mit Raytracing hätte ich erwartet, dass man die Figuren dann da sieht.
Da muss ich dir auch zustimmen, da habe ich auch das Gefühl, was heißt das Gefühl? Also wir wissen es ja offensichtlich. Hier wurde eine Raytracing-Implementierung eingesetzt und zwar festgezurrt, sodass der Spieler sie nicht anpassen kann, die eigentlich hinter dem Potenzial von Raytracing zurückbleibt. Ne? Und Path-Tracing ganz außen vor. Raytracing hätte in diesem Spiel hier deutlich besser sein können. Oder zumindest konfigurierbar sein können. Denn es ist ja schön, dass es so eine Option gibt, die niedrige Auswirkungen auf unsere Performance hat. Das ist ja lobenswert. Aber dass wir dann keine Option haben zwischen, zwischen 102 FPS und 47 FPS unser Raytracing zu konfigurieren, das ist halt schade. Und dann stellt man sich halt die Frage, woran liegt das? Liegt es daran, weil die Entwickler gesagt haben, das ist einfach nicht unser Fokus, weil die Konsolen können nicht mehr als das Raytracing und dann machen wir halt direkt Path-Tracing? Oder liegt es daran, dass Nvidia gesagt hat, macht Raytracing mal nicht so gut, ne? Denn Path-Tracing ist unser Fokus. Das wissen wir nicht.
So, jetzt war das ein wilder Ausritt. Ich glaube, ich muss den Titel dieser Podcast-Episode nochmal anpassen. Wir haben doch einen nächsten Deep Dive hier, den sich alle gewünscht haben. Hast du ihn hier uns gerade vorgetont?
Siehst du mal.
In Pflicht und Kür. Ich warte auch noch eine kleine Info, aber nicht zu Path, doch auch zu Path-Tracing letztendlich. Vorausblickend kann ich jetzt schon sagen, Wolfgang hat die Tage nicht nur, als die Sache mit dem NDA dann plötzlich aufkam und der dann nochmal alles umbauen musste, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, sondern auch, als er sich dann auf anderen Grafikkarten und auch nochmal in anderen Szenen die Performance angesehen hat. Es ist nicht nur die gleiche Engine wie in Resident Evil Requiem, sie verhält sich auch genauso. Und ja, diesmal hat Wolfgang eine Szene gefunden, wo es plötzlich ganz anders läuft. Insbesondere was den Vergleich 50-80 zu 40-90 anbelangt. Erinnerst du dich, Fabian? Da war das doch ein Thema in Resident Evil mit den Benchmark-Szenen von PC Games Hardware und unseren, wo es dann ja letztendlich sogar einen Podcast zugegeben hat als Aufhänger. Ist genau das Gleiche hier wieder. Also irgendwas ist da seltsam in der Path-Tracing-Implementierung von diesem und dem anderen Spiel in der Raytracing-Engine, wollte ich schon sagen. Es ist die RE-Engine, die Resident Evil-Engine.
Es ist halt nach wie vor, das heißt eine neue Technik. Ne? Also auf dem Papier, wie gesagt, die ganzen Algorithmik aus dem Lehrbuch, die ist halt Jahrzehnte alt. Aber in der Umsetzung, in der Implementierung, in der Praxis ist das halt nach wie vor eine relativ neue Geschichte. Und sie kann natürlich je nach Szene ganz anders sich verhalten als Rasterizer oder Rasterizer mit Raytracing-Effekten. Und das ist auch einfach noch nicht so standardisiert. Also da ist auch noch nicht eine Implementierung von Pass Tracing in einer Engine analog zu der einer anderen Engine. Also das ist alles noch eine junge Grafikgeschichte, aber eine sehr spannend.
Das ist ein schönes Stichwort, um dem Thema jetzt hier ein Ende zu bereiten. Seht euch den ersten Bericht an, gerne dann auch ab irgendwann weiter, im weiteren Wochenverlauf den zweiten zum Thema.
Und ich können wir nicht das Datum nennen, den Termin?
Ja, das Spiel erscheint am Donnerstag, glaube ich, oder? Und dann wird bis dahin auch noch was passiert sein.
Sollte der Artikel erscheinen, also Donnerstag 14 Uhr.
Und wir bleiben bei Grafikkarten, Fabian, und verlieren noch mal ein Wort. Ich habe vorhin auch schon gesagt, Gerüchte, immer diese Gerüchte zu Gerüchten zu 9 Gigabyte Grafikkarten von Nvidia. Es gab im März das Gerücht, dass es eine 5050, die ich ja bisher auf Basis der GB207 GPU mit 2560 aktiven Shadern und 128-Bit-Interface mit 8 GB GDDR6 gibt, dass es die in Zukunft auch mit 9 GB GDDR7 geben wird. Wie kann das sein? Man nimmt nicht mehr die GB207 GPU, sondern die größere GB206 GPU für die 60er-Klasse. Beschneidet die so weit, dass sie nur noch 2560 Shader hat, was schon ordentlicher Verschnitt ist. Also da muss es entweder ordentlich Ausschuss geben oder, das war ja das Gerücht, es gibt einfach so wenig GB207 für die RTX 5050, dass man die größere zwangsläufig so kastriert. Weiß ich nicht. Kann ich aber jetzt auch nichts Konkretes dazu sagen. Und packt dann nicht 4 GDDR6 Speicherchips dran, sondern mit 2 GB jeweils, sondern 3 dieser 3 GB GDDR7 Chips, die wir ja gerne auf allen Supergrafikkarten gesehen hätten, die jetzt nicht kommen und die es ja im Notebook bei der 5090 Laptop gibt und auf der RTX Pro 6000 mit 96 GB. Und inzwischen glaube ich auch auf der einen oder anderen Grafikkarte, aber ich habe deren Namen aktuell nicht parat. Auf jeden Fall keine GeForce. Und, also sie waren jetzt in Diskussion, war ja, dass es da im Notebook ein Upgrade gibt, ne? Ich glaube, eine 5060 Laptop mit 12 GB oder war es eine 5070 Laptop, glaube ich, mit 12 GB. So, das hatte der Leaker Megasize GPU verkündet, dann hatte Kopetisev und Kimi das quasi bestätigt und Benchlife auch noch. Und das klang auch super plausibel. Man nimmt, also insbesondere wenn man aus dieser Resteverwertung-Perspektive kommt, dass man sagt, okay, man nimmt halt den GB206, da ist jetzt genug angefallen nach über einem Jahr, cuttet den runter, dass er auf einer 5050 noch funktioniert. Also dass er die 2560 Shader, die muss er halt noch bieten, aber das ist ja dann quasi nur noch der halbe Chip. Spendiert ihm dann 9 GB GDDR7 statt 8 GB GDDR6. Und warum macht man das eigentlich gar nicht, damit die Grafikkarte 9 GB hat, sondern um, na wobei, man könnte ihm auch 8 GB GDDR7 geben, ne? Okay, also man spendiert ihm auf jeden Fall diese drei, man will ein Upgrade liefern. Man gibt ihm 9 GB GDDR7 und dann hat man zwar nur noch 96-Bit-Speicherinterface, aber weil GDDR7 viel schneller ist als GDDR6, kriegt man das auch wieder ausgeglichen und so sollte es Nvidia am Ende des Tages schaffen, bei gleicher TDP und gleicher GPU-Konfiguration, trotz Wechsel von 128 auf 96-Bit, durch den Wechsel von GDDR6 auf GDDR7 die gleiche Grafikkarte auf die Beine stellen zu können. So. Okay, Daumen dran und die wird wohl auch kommen. Jetzt hieß es diese Woche, ja, im Juni kommt das Ding, also wahrscheinlich zu Computex. Ob sie die groß vorstellen, weiß ich nicht. Das kleinste Pferd im Stall 2.0, gibt eigentlich keinen Anlass. Und die 9 GB sind jetzt auch nichts, dass man sagt so, ja, yeah, wir haben auf euch gehört, 8 GB Karten sind, nein. Und jetzt hieß es gestern plötzlich im Forum.
Ja, aber meinst du, also das wird ja, ich meine, das wird ja eher so ein Nebeneffekt sein, dass die ganze Presse schreit, 8 GB sind nicht mehr genug und Nvidia hingeht mit 9. Also da wird doch jetzt kein Casual-Gamer sich denken, ah ja, die hat ja nicht 8, die hat ja 9.
Oder nein, also. Ich glaube auch nicht, dass sie das Ding groß releasen. Glaube ich nicht. Nee. Und jetzt habe ich mich ja gerade selber nochmal gefragt, während ich das hier ausgeführt habe, warum haben sie dann nicht 4x2 GB GDDR7 genommen? Dann hätten sie, aber dann wäre sie jetzt schneller geworden. Ne? Also dann hätten sie, der Speicher ist ja nun mal schneller. Ja, dann wäre das neue Modell schneller.
Dann wäre die Bandbreite höher.
Aber dafür hätte es genauso viel Speicher, weiß der Geier was. So, sie kommt, ich bin mir ziemlich sicher, sie kommt so, darauf deutet alles hin. So.
Ist und auch die Frage natürlich, sind denn 4 2 GB Module günstiger oder sind 3 GB Module günstiger?
Das ist noch eine weitere gute Frage.
Und dann auch noch weiter gedacht, du kannst natürlich auch noch an die Grafikkarte drei Dreier dran stecken, bei der vielleicht ein Speichercontroller kaputt ist.
Das wäre natürlich ein wirklich guter Hintergrund, ne? Dass das vielleicht wirklich GB206-Chips sind, wo gar nicht die ALUs das Problem haben oder Raytracing-Einheiten oder weiß der Geier was, sondern der Speichercontroller. Ja, das wäre fast die sinnvollste Erklärung dafür. Müsste im aktuellen Umfeld aber auch nicht zwangsläufig bedeuten, dass man sie dann wählt, wenn 3 GB GDDR7-Chips so teuer sind. Denn GDDR6 ist günstiger als GDDR7. Naja, so, auf jeden Fall kommt die so, da gehe ich fest von aus. Und jetzt gab es gestern Gerüchte, dass das Gleiche auch bei 5060 und 5060 Ti passieren soll. Und das war mal wieder ein Gerücht, das wurde in dem chinesischen, ja, das ist ein Branchenforum, da treffen sich wirklich ganz viele, die in der Industrie arbeiten, von Board-Channels geteilt und aufgegriffen hatte das Videocards. Man braucht einen Account in dem Forum. Und das hat ein, zumindest Master, der nennt sich Master Number One. Ich habe da jetzt noch nie drüber geschrieben, hat das behauptet.
Nenne mich ab sofort auch Master Number One.
Ja, und ich wurde da sofort stutzig, weil der hat angefangen, erklärt, ja, das Gute, das ist ja bei diesen GDDR7 3 GB Chips, dass man ja 50% mehr Speicherkapazität hat am gleichen Speicherinterface. Also ja, okay, das stimmt. Aber warum leitest du so den Post ein und erklärst mir, dass die 5060 und die 5060 Ti jetzt auf 96 Bit wechseln, weil sie nur noch 3 Chips einsetzen und dann zwar 9 GB, aber das passt doch überhaupt nicht zu deiner Aussage. Und außerdem war da noch so eine Formulierung, naja, und die Chips, die kommen ja auch dann, sollen ja auch schon für die Laptop-GPU, da ist okay. Dann habe ich das mir noch weiter durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht weiß ich nicht. aber es ist ja auch der gleiche Chip, ne? Also Ausschuss kann auch kein Thema sein. Außerdem, es ist ja nicht nur so, dass es mit deiner der Einführung in deinen Post nicht passt, aber ich gehe ja zwangsläufig dann mit der Speicher, also mit dem Speicherinterface gehe ich einen Schritt zurück. Ich kastriere es um ein Viertel, aber dadurch, dass ja die beiden Grafikkarten mit GB206 GPU ja schon GDDR7 nutzen, kann ich ja über den Takt nichts mehr hinzugewinnen. Es sei denn, ich packe mir die allerteuersten, also ergibt alles keinen Sinn. Und während ich die News dann geschrieben habe, dann ein bisschen Versatz kam dann auch von besagten Mega-Size-GPU-Leaker, der ja die 5050 dann auch nochmal bestätigt hat mit 9 GB, kam die Aussage, nee, ist nicht geplant. Auf der anderen Seite, während ich das geschrieben habe, so mit, also für alle, ich glaube, der Kontext war dann noch so höchste Vorsicht geboten oder irgendwie sowas, habe ich natürlich auch wieder überlegt, ja, nur weil was keinen Sinn ergibt, heißt das natürlich noch lange nicht, dass AMD und Nvidia das nicht machen. Aber
also wenn ich mir auf Nvidias aktuelles Grafikkartenportfolio anblicke, dann würde ich bei der Hälfte der Modelle und deren Konfiguration sagen, das ergibt keinen Sinn.
Aber es ist mal wieder so ein schöner Moment gewesen. Ich erinnere mich an einen der ersten Podcast-Episoden, die wir hier aufgenommen haben, ne? So Gerüchte und Skandale, genau. Und wie gehen wir damit um? Es ist seitdem nicht einfacher geworden, auch den schwachsinnigsten Gerüchten nicht mit einer richtig schreienden Headline hinterher zu rennen, weil es halt einfach immer funktioniert. Also ja, vielleicht nicht bei euch, bei uns in der Community, die sich dann da unter den News äußert zu. Aber auch da würde ich sagen, gibt es den einen oder anderen, der nur die Überschrift liest und dann schon voll beim Thema ist. Und was man dann in solchen Situationen macht. Ne? Also ja, ich hatte mich dann entschieden, schon bevor der Megasize-GPU gesagt hat, nee, also das ist, er hat auch nur gesagt, das ist jetzt nicht jetzt geplant. Ne? Also er kennt die Planung gibt es nicht, hat er gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt. Hatte ich mich ja dann doch auch wieder zu entschieden, was zu machen und zu sagen, also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Weil es halt überall sofort wie ein Lauffeuer die Runde gemacht hat, obwohl ich in dem Fall wirklich der Ansicht war, wenn man da nur 2 Sekunden länger drüber nachgedacht hätte, hätte man zumindest auch sagen müssen, also das hat mit der Geschichte der 5050 9 GB hat es nichts zu tun. Und nur weil es die mit hoher Wahrscheinlichkeit geben wird, muss ich jetzt hier trotzdem nochmal in mich gehen und überlegen, kann das sein? Und nee, das konnte eigentlich auch nicht sein. Ja, sonst neue Grafikkarten, Fabian, ein Satz zu? Nein, schweigen. Nein. Oder schweig halt einfach. Wobei ich am Ende ja immer zu lange Pausen hier rausschneide. Insofern schweigen ist, müssen wir uns mal in Erinnerung rufen, immer wieder mal, ist kein gutes Stilmittel hier in diesem Podcast, weil das ist am Ende dann wahrscheinlich sonst weg. Ja, also gibt nichts Neues zu neuen Grafikkarten. Und auch zu DLSS 5 gibt es nichts Neues, Fabian, oder? Das ist erstmal dann doch extrem Ruhe eingekehrt. Ja, wahrscheinlich.
Ich würde ja die These stützen, dass das nur ein Raid-Spät war.
So, lass uns zum Abschluss noch zur Sonntagsfrage kommen, die ich inzwischen natürlich, ich kann ja hier nicht im Podcast sein, ohne verträumt dabei durchs Netz zu klicken, geschlossen habe und deswegen wieder aufmachen muss. Ist es eine Sonntagsfrage, die du nicht zum ersten Mal gestellt hast?
Zum zweiten Mal.
Sondern zum zweiten Mal, genau.
Es ist auch diesmal tatsächlich jemandem aufgefallen in den Kommentaren, dass es diese Sonntagsfrage ja schon mal gab.
Aber es ist doch
also, so ein Zweck
dieser Sonntagsfrage ist. Gewesen, oder?
Genau, genau. Also es stand ja auch im Text drin, dass es die schon gab.
Und man sieht es in den, in den Umfragen, weil ja die alten
Genau, Ergebnisse genau. Aber es ist trotzdem niemandem aufgefallen. Könnte es sein, dass es die schon mal gegeben hat? Ich glaube, die gab es schon.
Es ging um die Frage, von welchem Hersteller sind CPU, Grafikkarte und Mainboard in deinem Eigenbau-Gaming-PC.
Und eben besonders um die Frage, wie hat sich das entwickelt seit dem letzten Mal Abfragen und seit dem ersten Mal Abfragen, was in dem Fall vor 1,5 Jahren war.
So, also im Schnelldurchlauf hast du einen Gaming-PC. Die Entwicklung, der Trend sinkt. Das hatten wir aber auch schon zur Jahresumfrage gesehen. Ne? Also der Trend sinkt.
Ja gut, also ich meine, wir sind von 95% auf gerundet immer noch 95%.
Ja, aber es ist halt, wir haben trotzdem, es gab nach Covid jetzt dann doch eine Trendwende. In Covid ging es um wenige Zehntel Prozentpunkte bergauf und jetzt geht's wieder etwas runter. Aber
auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, unsere Community ist ja wirklich die letzte, die den Gaming-PC verlassen würde.
Ja.
Also das heißt, vielleicht ist dieser Trend, die Abkehr vom Gaming-PC abseits der wirklichen Core-Enthusiasten, PC-Gamerschaft, es geht ja nicht nur um Gaming, es geht ja hier bei uns vor allem auch um das Basteln, noch ein größerer Aspekt. Und wenn man dann natürlich auf die Preise schaut und auf das schaut, was aktuell im Markt passiert, dann...
Ja, schon allein deshalb, weil es halt wirklich gerade ein Graus ist, einzusteigen. Also ich meine, welcher Erziehungsberechtigte oder welche Erziehungsberechtigte will denn gerade dem eigenen Nachwuchs, der sich den vielleicht wünscht, den ersten Gaming-PC hinstellen?
Und dein Sohn ist doch bald im Alter. Wann fängt der denn an?
Der muss noch warten. So, aber jetzt geht's ins Eingemachte. Von welchem Hersteller ist der Prozessor im Eigenbau-Gaming-PC? 82,5% sagen AMD. Das sind 5% mehr als letztes Mal. Und 17,5% sagen Intel.
Ich meine, die Umfrage hast du ja auch in der, in der Hardware-Umfrage mit drin.
Genau. Insofern hat sich das hier teilweise auch gedoppelt, aber
ja, man aber sieht nur ja auch die, an den die
Teilnehmerzahlen, man kann das immer wieder fragen.
Genau, die anderen nicht.
So, von welchem Hersteller ist das Mainboard im Eigenbau-Gaming-PC? Asus ist gefallen von 33,7 auf 33,7%. Also es muss sich in der zweiten Nachkommastelle irgendwas getan haben, wenn ich hier unserem Anzeigensystem Glauben schenken kann. Also hat sich nicht viel getan.
Nee, ASRock hat ein bisschen zugelegt von 15 auf 17%.
Ja, ja gut, 1,5 Prozentpunkte. Und Gigabyte und MSI haben
Prozent. Anteilig das jeweils verloren, ne?
Ja, also ich denke, wundere mir, dass man auch in den Antworten hier sieht, weil sich so wenig tut, dass halt gerade nicht so viel gewechselt wird. Ne?
Nee.
Ist das eine steile These, Fabian?
Ich meine, es sind 1,5 Jahre und nee.
Ich glaube, das ist
in dieser Zeit ist nicht viel passiert. Ja. Also wir haben halt, was halt neu ist, wir haben ja einen Neuzugang in dieser Liste. Sapphire, die haben ja wieder eigene Mainboards aufgelegt.
Genau, vorgestellt also letztes Jahr zu Computex und dann irgendwann Q4 verfügbar. Ja,
ja 0,2% haben hier Sapphire angeklickt.
Ja, sind immerhin, jetzt wo ich muss ich hinklicken? Acht Leute. 8 Leute von 4.500 Teilnehmern. Oh, so ein erster Achtungserfolg, oder? Und jetzt müssten auch demnächst endlich mal deren Phantom Link Mainboards und aber auch dann die Phantom Link 9070 XT in den Nitro Plus auf den Markt kommen. Du weißt, die mit diesem
mit, ja, PC der Back to the Future Anschluss, der nicht so heißt.
RAM ist natürlich auch so ein Thema. Ne? Von welchem Hersteller ist der Arbeitsspeicher im Eigenbau Gaming PC? G-Skill, immer noch weit vorne mit 37,9%, waren aber damals auf 42%. Also hier hat sich was getan, obwohl doch auch gerade keiner RAM kauft, oder?
Naja, und Corsair ist runter. Ich würde, also ich meine, gewonnen haben halt Kingston und Patriot und Team Group und andere Hersteller.
Sind es die günstigeren?
Ja, genau, das wollte ich gerade auch vermuten. Das wird vermutlich wirklich der Effekt sein. Wenn man schon RAM kauft, dann kauft man jetzt nicht mehr das Topmodell von G-Skill, sondern man schaut halt, was ist das günstigste verstärkt.
Wir wissen es nicht, ne? Aber ich finde auch, das ergibt schon, da ergibt sich schon eine Story. Und nicht zu bedenken, dass wir noch nicht mal wissen, ob die gleichen unter euch abgestimmt haben wie vor einem Jahr. Aber das klammern wir wie immer geflissentlich
aus. Das Gesetz der großen Zahlen hilft uns auch. Ja, ne? Es hilft nicht nur Pass-Tracing, es hilft uns auch bei den Sonntagsfragen.
Und von welchem Hersteller ist die Grafikkarte im Eigenbau-PC? Oh, das muss ich erstmal rauszoomen, sonst passen die ganzen Hersteller nicht auf eine Seite hier im Überblick. Siehst du da einen Trend? Oh Gott, das hätte ich mir vorher mal angucken sollen. Ja, doch.
Asus hat von 16 auf 18,6% zugelegt.
Ordentlich.
Ja. MSI runter von 13 auf 12. Gut, vielleicht liegt es daran, dass sie keine AMD-Grafikkarten mehr machen, oder machen sie das inzwischen wieder?
Nee, aber Stichwort AMD, Sapphire von 11,1 auf 13,9.
Ah ja.
Klar, da merkt man dann doch, dass er den R4, ja, was ja dann nicht das Schlechteste gewesen ist. Lass mich mal zu Power Color gucken, wo haben wir sie?
Direkt darüber, von 7,7 auf 9,1. Also auch hier die AMD, ja tatsächlich, also XFX runter um 0,7%, aber die AMD-Exklusivpartner insgesamt haben ein bisschen zugelegt. Aber und die Hersteller, die nur Nvidia anbieten, haben verloren.
Du erinnerst dich, die waren auch teilweise wirklich richtig schlecht. Also
die XFX-Designs.
Ja, von RDNA 4.
Ja, halt laut.
Ne? Ja, im Auge des Betrachters hässlich und absurd laut. Und dann hatten sie ja noch am Anfang den Skandal, dass doch die Wärmeleitpads fehlten und irgendwie sowas. Ne? Also gut, also auch das passt irgendwie ins Bild. Ne? Ein starkes Ja. Ich meine, auch das ist immer so. Ja, doch, in unserer Community ein starkes Ja für AMD. Global betrachtet, wenn man sich die Marktanteile anguckt, nicht. Ne? Weil, wobei, ja, absolut haben sie ganz gut verkauft, aber relativ wurden sie halt komplett überfahren von Nvidia, weil Nvidia noch viel mehr gut verkauft hat. Letzte Frage. Nee, vorletzte. SSD, klar, wir haben ja noch nicht alle teuren Speicher.
Vorletzte sogar nur.
Ja. Was ist da dein Takeaway? Lexa, ne? Big Champion, habe ich auch angeklickt. Ich habe eine NM1090 als Premiere SSD. Von 3,9 auf 6,9, also fast verdoppelt. Und ansonsten hat doch eigentlich alles verloren.
Und das Kruschel jetzt verliert, das ist wohl.
Ja.
Und das wird wohl auch nicht mehr anders werden.
Kingston hat sich auch verdoppelt. Kioxia, Entschuldigung, 1,3 auf 0,7.
Ne? Meinst du, auch hier ist ein Trend zu den günstigeren Lösungen da? Ich meine, Corsair und Samsung haben nachgelassen.
Ja, die Brand gibt es auch noch gar nicht so lange. Ne? Und wenn man nicht davon ausgeht, dass sich jeder jedes Jahr neue SSDs kauft, dann war jetzt Kioxia für viele im Aufriss-Cycle das erste Mal dabei. Ja, gewonnen hat, ja, Western Digital, hattest du gerade schon gesagt? Nein, hattest du nicht gesagt.
SanDisk, Western Digital, ja.
Ja, doch. Die haben noch
die sind ja zusammengefasst hier.
Ja, und ja, ist richtig, was ja eigentlich jetzt verheerend falsch ist. Und die haben jetzt auch echt, glaube ich, gerade ein Thema, ne? Die SSD-Sparte da wieder rausgeschält, dann sich nach einem zeitlichen Versatz Anfang des Jahres von WD Black verabschiedet und zu Optimus übergegangen. Kennt gefühlt kein Mensch, weil wird aktuell nicht beworben, weil will keiner kaufen. Geld
da macht sie trotzdem ein Ei gelegt, die Hölle. Meinst du?
Bitte?
Die haben sich da ein Ei gelegt, meinst du?
Ja, Geld verdienen die trotzdem ohne Ende, aber ich glaube, es war ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um die Marke neu aufzustellen. Ja, weil sie einfach, ja, du hast kein Umfeld, wo du gerade großartig damit hausieren gehen willst oder kannst. Ja, die machen alle keine Werbung, die Speicherhersteller, und es gibt keine neuen Produkte. Ich meine, gibt es in dem Umfeld halt einfach auch gibt es nichts. Ja, der Bereich ist so tot aktuell.
Das ist ja nicht der einzige Hardware-Bereich, über den wir das sagen können.
Ja. Netzteil, be quiet, auf absteigendem Ast von 49,5 auf
47%.
Was? Ja, Seasonic, auch absteigend, von 14,4 auf 13,4. Corsair, Gewinner, 16,6 auf 18,4. Und sonst ist ja irgendwie alles, ja, klein zu.
Das gehen wir jetzt nicht einzeln durch, nein. Alles andere ist unter 3% also insgesamt. Big Gewinner-Kurs, also,
ja. Ja, die haben auch aktuell halt ein absurd breites Angebot. Weiß nicht, ob die.
Kommt ja, das halt aber ich dachte, es hat nach 1,5 Jahren könnte man mal, vielleicht ist es auch der Zeit geschuldet, aber vielleicht ist das hier eher eine Sonntagsfrage, die ich auf einen 2-jährigen Rhythmus setzen sollte.
Na gut, dann hat derjenige, der sich gefragt hat, ob wir sowas hatten, auch ein bisschen mehr Zeit, um es wieder zu vergessen, dass wir sowas schon zweimal hatten. Letzte, ich scroll nochmal weiter, doch, letzte Frage.
Ja.
Gehäuse. Ja. Ich habe aufs stärkste Pferd im Stall gesetzt, Fractal Design. Aber auch auf dem absteigenden Ast von 29,7 auf 29,1.
Ich finde es halt interessant, also hier sieht man halt wirklich, wie sich am wenigsten getan hat von allen Umfragen. Das heißt, selbst wenn die Hardware gewechselt wird, dann ist es immer nur ein paar Komponenten, keiner ist hingegangen
und
hat einen
Komponenten. Genau, also bei Mainboard und CPU unterstellen wir, dass es nicht gewechselt wurde.
Ja.
Bei Grafikkarten hat sich doch einiges getan. Bei SSDs auch. Ja, schon. Und bei Gehäusen, ja, du hast recht, hier ist wirklich teilweise auf 10%. Ja, Cooler Master ist ein bisschen runter, Corsair ein bisschen hoch, Be Quiet ein bisschen. Ja, aber es ist unter ferner Liefen. Ne?
Ja.
Ich teile dein Urteil. Es hat sich wenig getan.
Und es wurde dann teilweise gefragt, was ist denn mit CPU-Kühlern und was ist mit Gehäuselüftern und was ist mit Peripherie? Ja, kommt auch mal in einer einzelnen Sonntagsumfrage, weil das hier war jetzt schon wieder genug für eine.
Genau, freue ich mich richtig drauf. Es wäre aber zu viel geworden. Und dann hätten wir auch wieder ewig drüber gesprochen und es hätte gar keinen Spaß gemacht. So war es extrem kurzweilig. Und schöner Abschluss für diese Episode mit Raytracing, Pathtracing, Rasterizer, Green Space Reflection Deep Dive.
Ja, also Rasterizer bin ich ja gar nicht im Detail drauf eingegangen, aber das ist auch langweilig, weil das einfach nur
Fake-Grafik ist.
Nicht, weil es fake ist. Gefaked wird vieles und das muss nicht immer schlecht sein, also zumindest in der Computergrafik. Aber weil es halt wirklich einfach nur aneinander, also es ist halt eine riesige Summe von einzelnen Berechnungen und Formeln, die halt zusammengefasst werden, um halt das schlecht zu faken, was Raytracing eigentlich besser kann. Genau.
Ja.
Ist langweilig, das durchzugehen. Musste ich in der Uni machen, seitenweise ausrechnen, also wirklich eine Seite. Für ein alles Pixel, wenn man das auf dem Papier ausrechnet, man ist mehrere Seiten dran und es macht keinen Spaß.
Ja. Nun denn, dann werde ich dich auch in Zukunft nicht dazu zwingen, uns hiervon berichten, zu berichten, aber vielleicht schafft es ja unsere Community. Schreibt in die Kommentare, was ihr euch als nächstes von Fabian wünscht.
Es ist die Vergangenheit, wenn wir da gehen wir nicht mehr drauf an.
Oberflächlich gewesen ist, genau richtig. Oder viel zu lang.
Zu oben.
So, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleib du gesund, Fabian. Bleib ihr gesund. Bis dahin, alles Gute. Jo, ciao.
Ciao.